Vielen Dank. Gebt ihr noch mal einen Applaus, das ist immer am besten. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal. Wie es mit dem gesamten Bereich Kindergottesdienst weitergeht, da werdet ihr auch in den nächsten Wochen mehr hören. Wie gesagt, wir ziehen um in Kino 1. Der Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar, wahrscheinlich doch nicht Mitte Oktober, sondern Mitte November, damit wir ein bisschen mehr noch Vorlauf haben, aber in dem ganzen Rahmen verändern sich eben manche Dinge, unter anderem auch das, und alle weiteren Informationen bekommt ihr dann mit. Kommen wir zu Gottes Wort heute Morgen. Wir sind in einer Serie ready, haben ganz verschiedene Sachen gehört, also bereit sein. Wir haben darüber gesprochen, wir sollen bereit sein, Gottes Stimme persönlich zu hören. Hörst du Gott persönlich? Ich wünsche es dir. Wenn nicht, hör die Predigt nach. Wir haben darüber gesprochen, ready zu sein, bereit zu sein, Wahrheiten, grundlegende Wahrheiten zu kennen und unser Leben darauf gebaut zu haben. Wir haben darüber gesprochen, dass wir unsere Talente einsetzen sollen, dass wir unsere Zeit, unseren Ruf nicht vergeuden sollen, sondern dem nachjagen sollen, was Gott für unser Leben vorbereitet hat. Wir haben darüber gesprochen, dass wir unser eigenes Öl haben sollen von den 10 Jungfrauen, dass es Schlaue gab und auch nicht so Schlaue, Dumme, die kein eigenes Öl hatten und was das genau bedeutet. Wenn ich jetzt frage, was hat es mit Öl und Jungfrauen auf sich, kannst du dir gerne nachhören auf der Homepage, da kriegst du die ganzen Antworten. Wir haben darüber gesprochen, dass wir bereit sein sollen, auch durch Gastsprecher Jeff war hier, hat uns erzählt von einer Reise, die wir haben als Gläubige und gleichzeitig eine Mission, eine Beauftragung, die wir umarmen. Herzliche Einladung zu October to Go. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, dass ready noch was ganz anderes bedeutet, nämlich auch ready zu sein für jedes gute Werk, was Gott uns vorlegt. Jedes praktische, konkrete Werk, was Gott für dich und für mich in unserem Leben hat, für uns als Gemeinde, als Familien, dass wir ready sind, das umzusetzen. Und ich möchte anfangen damit, dass wir es machen wie Jesus. Das ist doch eine gute Grundlage. Wer möchte es machen wie Jesus? Gut, Amen. Dann bete ich, Herr, dass wir ganz konkret lernen heute Morgen, wie wir es machen können wie du. Wir wollen von dir einmal mehr lernen. Und wie Daniel schon gesagt hat, wir müssen das Innere gegen das Äußere nicht ausspielen, sondern du bist der Gott, der uns nach außen ruft, nach innen, der über Geistliches, über Gebet redet und gleichzeitig über Familien, über Ehe, aber auch über Finanzen und Kraft und Übernatürliches. Und wir wollen heute darüber reden, wie wir ready sein können in jedem guten Werk, was du für uns vorbereitet hast, wie wir darin gehen und wandeln können. In deinem Namen. Amen. Jesus konnte ganz praktisch, ganz konkret immer das tun, was dran war. Das könnte man jetzt auf verschiedene Arten und Weisen verstehen. Ich möchte es ganz praktisch im Kontext Finanzen verstanden wissen. Jeden Plan, jede Aufgabe, jedes Ziel, jedes Projekt, was Gott Jesus ins Herz gegeben hat, konnte Jesus praktisch umsetzen. Gott hat konkrete Pläne für diese Welt, für dich und für mich, für deine Familie, für dein Business, für dein Geschäft, für deine Gemeinde, für deine Kleingruppe. Und Gott möchte, dass wir ganz praktisch die Dinge tun können, die er uns aufs Herz legt oder die in unserem Herzen sichtbar werden. Ich lese euch eine Bibelstelle vor aus 2. Korinther 9. Da heißt es, Paulus schreibt hier, den ersten Teil kennen die meisten, dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Kannst du ganz praktisch dir vorstellen, wenn du viel Weizen ausstreust, wir haben ein neues Haus und da gibt es so eigene einzelne Flächen im Rasen, der ganz dürr und trocken aussieht und ganz grau. Und ich habe den schon ein paar Mal aufgehakt und ich flute ihn mit Grassamen, damit da was aufgeht und nicht die ganzen Raben das wegpicken. Und hier sagt Paulus ganz praktisch, ey, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Gott aber vermag euch, jede Gnade überreichlich zu geben, und jetzt, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Da sagt er, ihr sollt alle, also da bist du auch mit drin, nicht nur dein Nachbar, alles, alle Zeit, Genüge haben. Alle Zeit, alles. Damit ihr ready seid für jedes gute Werk, was Gott dir vorlegt. Ich habe gerade einen Rundbrief bekommen aus Malawi. Lydia ist ja in Malawi, falls du es nachhörst. Klatscht mal, herzliche Lydia, wir lieben dich. Hoffen wir, dass sie den Podcast auch nachhört. Tut sie bestimmt. Und da habe ich gelesen, was sie dort alles an Projekten haben und was sie gerade für Brunnen bohren und dieses Haus bauen und dieses Community Center, um dort den Leuten Schreiben beizubringen. Also all diese Projekte. Und als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, Mann, wie gern ich jetzt einfach da 10.000 hinschicken würde, sagen, ey, mach das Gebäude fertig, die gerade offen sind. Also sie brauchen noch Geld und ich habe das gehört und dann, ich wünschte, ich könnte jetzt einfach 10.000 dorthin überweisen und alle Zeit, alles Genüge haben zu jedem guten Werk, weil die machen richtig gute Werke dort und ich möchte daran teilhaben. Das ist, was Paulus meint. Er sagt, es soll euch richtig gut gehen, damit ihr alle Zeit, alles Genüge habt und sogar noch mehr, damit ihr jedes gute Werk, was daherläuft, unterstützen könnt, wenn es in eurem Herzen ist, wenn euer Herz fröhlich wäre, wenn ihr es tun könntet. Amen. Jesus konnte genau so leben. Ein Bibellehrer hat einmal gesagt, dass wenn Gott dir ein Projekt aufs Herz legt und du dann überlegst, ob du dir das leisten kannst, was Gott dir gesagt hat, dann fragst du de facto Mammon um Erlaubnis, ob du es tun darfst. Ist ein bisschen spitz formuliert, aber wenn Gott dir ein Projekt aufs Herz gibt und du anfängst zu kalkulieren, kann ich mir das leisten, dann bittest du nicht mehr Gott um Erlaubnis, sondern du fragst deine Bank, dein Konto, kann ich das tun, darf ich das tun? Im Natürlichen ist das erstmal nachvollziehbar, dass wenn Gott dir ein Projekt gibt, du gucken musst, ja, kann ich mir das leisten? Aber lass uns mal das Pferd andersrum aufzäumen. Wenn Gott etwas sagt, was du tun sollst, dann kannst du dir das leisten. Amen. Es gilt noch zu fragen, wie kann ich das machen? Wie kriege ich diese Geschenke, von denen wir auch heute gehört haben, diese Boxen von Gott, seine Versorgung, ganz greifbar auf die Erde? Aber wenn Gott dir ein Projekt, etwas ins Herz legt, etwas vorhat für dich, für deine Familie und hey, wir reden hier nicht nur von geistlichen Dingen, denkst du, ja, ein Brunnenbohrprojekt, okay, oder ein Missionszentrum für Kinder, die nicht schreiben können, okay. Aber wenn wir es machen wie Jesus, dann hat Jesus nicht die hochgeistlichen Dinge nur finanziert, sondern er ist auf eine Hochzeit gegangen, wo alle betrunken waren und dann war kein Wein mehr da. Und dann sagt Jesus, Moment, nach dem kleinen Diskussion, ob oder ob nicht, merkt er doch, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er sieht de facto es den Vater tun, lässt in große Krüge Wasser einfüllen und macht dann, und plötzlich wird Wasser zu Wein verwandelt. Und wir kennen diese Geschichte, wenn du ein bisschen christlich groß geworden bist oder ein paar Wochen schon oder ein paar Monate hier bist, hast du die schon mal gehört, sonst kannst du sie nachlesen im Neuen Testament in Johannes 2. Aber die sagt uns was. Die sagt uns nicht nur, dass Gott alles kann, sondern die zeigt uns, was in Gottes Herz Platz hat. Nicht nur Brunnen, die gebohrt werden müssen, nicht nur Missionszentren für Kinder, die nicht schreiben können, was fantastisch ist, sondern auch wenn deine Hochzeit keinen Wein mehr hat, wenn du mal dringend einen Urlaub notwendig hättest, wenn du für deine Familie ein neues Auto brauchst und eine Wohnung, wie wir gehört haben, hey, auch das hat Platz in Gottes Herz. Amen. Mach es wie Jesus. Ihr sollt alle Zeit, in allem Genüge haben und dann auch fähig sein, jedes gute Werk zu unterstützen, was euch fröhlich machen würde. Mach es wie Jesus. Jesus sagt an der Stelle, niemand kann zwei Herren dienen, Matthäus 6. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Er sagt, du kannst nicht Gott und der Macht des Geldes dienen. Entweder hängt dein Herz an mir und du vertraust mir und glaubst mir, oder du richtest dein Glauben und Vertrauen und deine Anbetung auf die Welt des Geldes und der Finanzen. Gott weiß, dass wir Geld in dieser Welt brauchen, aber er sagt, auf wen vertraust du? An wen hängst du dein Herz? Von wem erwartest du die Lösungen? Und dann bricht er es runter in den Alltag. Das ist nicht so geistlich gemeint, vor wem beugst du dich nieder, sondern er sagt ganz praktisch, wie sieht es aus? Deswegen, wenn euer Herz an mich, an Gott gehängt ist, sagt er, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Also Jesus sagt ganz praktisch, hey, euer Leben, ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, ihr braucht Essen, ihr braucht Trinken, ihr braucht Kleidung, alles Weitere, was wir heute auch hier brauchen. Gott sagt, ich weiß, was ihr braucht und hängt doch euer Herz an mich. Wer macht mit? Gut. Dies gilt nicht nur für persönliche und geistliche Dinge, sondern das ist für jeden Lebensbereich. Gott kennt unsere Bedürfnisse, Gott kennt deine Bedürfnisse und Gott kennt aber auch die Gesetze der Zeit, in der wir leben. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir, Jesus hat nicht nur Wasser zu Wein verwandelt, er hat auch, als alle Hunger hatten, wir haben es am Abendgottesdienst besprochen, die Leute einfach mal ernährt, 10, 12.000, Brote für alle gemacht. Und nicht nur gerade so genug. Hey, wir müssen uns prägen lassen durch die Heiligen Schriften. Wir müssen das Neue Testament lesen und schauen, wie ist Gott eigentlich? Jesus ist das fleischgewordene Wort. Wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir von Jesus lesen, dann sehen wir Jesus. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den unsichtbaren Gott. Also wer Jesus anschaut, sieht, wie Gott ist. Und du musst diese Frage für dich beantworten. Ist Gott knittrig? Ist Gott geizig? Ist Gott irgendwie unengagiert, emotional, was dein Leben angeht? Oder ist er volle Kanne da und kümmert sich um dich, um die großen, um die kleinen Dinge? Und Jesus predigt und alle haben Hunger. Und er sagt, hey, wir machen jetzt Essen für alle. Essen für alle. Und zwar nicht nur so einen kleinen Happen. Manchmal hat man dann ja noch mehr Hunger. In Frankreich, wir fangen ganz oft mit so kleinen hors d'oeuvre an und dann isst du die. Und dann hast du noch mehr Hunger danach und fragst dich, wann geht's jetzt endlich los? Bei Gott ist es ganz anders. Der macht so viel, dass sie danach 12 Körbe einsammeln von dem, was übrig geblieben ist. So ist Gott. Bei der Hochzeit von Kana macht er nicht nur, dass er Wein macht. Wisst ihr, was die Leute sagen? Du hast den besten Wein am Ende ausgegossen. Gott hat nicht da, wo alle betrunken sind, dann Fusel ausgeteilt. Manche sagen, es war Saint-Emilion Grand Cru Bordeaux-Wein. Man weiß es nicht genau. Aber Gott hat den besten Wein gegeben. Das zeigt etwas von seinem Herzen. Er sagt nicht, ach, irgendwie, komm gut. Sondern nein, nein, nein. 12 Körbe extra. Bester Wein am Ende. Das ist das Herz deines und meines Gottes. Amen. Schau mal kurz in deinen Lebensalltag, wo du eine ganz praktisch finanzielle Not hast. Und schau dir mal an, aus der Schrift, wie Gott ist. Gott sagt, ich habe die Fülle, die du brauchst. Kleidung haben wir gehört, Essen haben wir gehört. Aber zwei weitere Begebenheiten, auch das fasziniert mich. Lukas 22, es kommt der Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem Passa gefeiert wird. Die Gemeinde damals muss das Passa feiern und braucht dafür Räume. Hey, Gott weiß, was du persönlich brauchst. Gott weiß, was wir als Gemeinde brauchen. Wir sitzen gerade so ein bisschen wie Sardinen bei uns im Büro und versuchen irgendwie die Plätze auszufüllen. Gott weiß das. Gott wusste in Lukas 22, ey, die wollen Fest feiern und für das Fest brauchen sie einen Raum. Also sagt Jesus folgendermaßen. Er spricht zu den Jüngern, die fragen, ey, wo sollen wir denn das Fest vorbereiten? Er spricht zu ihnen, siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, wird euch ein Mensch begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Folgt ihm in das Haus, wo er hingeht. Und ihr sollt zu dem Herrn des Hauses sagen, der Lehrer sagt dir, wo ist das Gastzimmer, wo ich mit meinen Jüngern das Passamahl essen kann? Und jener wird euch einen großen, mit Polstern ausgelegten Obersaal zeigen, dort bereitet. Dort bereitet. Als sie aber hingingen, fanden sie es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passamahl. Ganz praktisch runtergebrochen. Jesus weiß genau, was es braucht. Die brauchen einen Raum. Jesus hält inne. Gott, wie kriegen wir den Raum? Okay, dort ist ein Mann, geht zu ihm und fragt ihn, gefühlt ganz unverschämt, wo ist unser Zimmer? Und du denkst dir, der Typ sagt, welches Zimmer? Aber nein, der Mann ist vorbereitet und sagt, kein Problem, kommt mit, ich habe einen Raum und ich habe alles vorbereitet. Wir haben das immer wieder so erlebt, als Familie, als Gemeinde, auch als wir hier eingezogen sind, es war genauso. Wir haben Gespräche geführt und dann war es wie vorbereitet. Als wir die Räume in der Schiefelbeiner Straße 7 gefunden haben, es war genauso. Wir hatten einen Impuls, wir sind dem nachgegangen. Hey, und hier waren die Räume mitten im Prenzlauer Berg, was für uns eine irre Führung Gottes war, aber es war Gottes Führung. Manche Dinge wirken sehr natürlich, aber sie sind nicht natürlich. Gott hat seine Finger überall mit drin. Amen. Wenn deine Mama dir mal 50 Euro extra zuschiebt, kannst du sagen, meine Mama ist so großzügig. Manchmal macht es dann Gott so, dass er dir mal 2 Jahre keine 50 Euro zuschiebt. Dann merkst du, oh, es war gar nicht Mama, sondern Gott hat auch meine Mama benutzt, um das zu machen. Amen. Glaub mir. Und Gott möchte, dass wir seine Führungen und Fügungen und sein Zuarbeiten erkennen in allen Dingen. Hier brauchen sie einen Raum. Er sagt, geht mal dorthin, fragt den Typ. Noch besser, Lukas 19. Sie gehen nach Jerusalem, es ist das Fest, es ist Passa. Und das Alte Testament hat prophezeit, dass Jesus als der kommende König auf einem Fohlen, auf einem Esel, auf dem noch niemand geritten wird, nach Jerusalem einreiten wird. Da denkst du dir, wenn das jetzt, du sollst jetzt so ein prophetisches Zeichen tun, denkst du, wo kriege ich jetzt den Esel her? Gut, auch das hat Gott vorbereitet. Er sendet 2 seiner Jünger, Lukas 19, hin und spricht, geht hin in das Dorf gegenüber. Und wenn ihr wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Fohlen, also das Bild, das ist der Esel, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, so sprecht zu ihm. Gute Antwort, merkt euch die funktioniert, wenn ihr mal ein Auto oder einen Roller braucht auch. Der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihm, also die Besitzer sagen, warum bindet ihr das Fohlen los? Er aber sprach, das ist die Joker-Antwort, der Herr braucht es. Funktioniert bei Caprios, bei allem Möglichen, muss einfach sagen, der Herr braucht es. Einfach den Herrn mit ins Boot nehmen und es funktioniert. Also er sagt ganz praktisch, hey, das ist vorbereitet. Sag ihnen, der Herr braucht es. Gott weiß, was du und ich brauchen. Amen. Persönlich, geistlich, wenn du eine Vision hast, einen Tanzraum brauchst, was auch immer in deinem Herzen ist. Gott hat Dinge und Gott weiß, wo du es bekommst, wie du es bekommst und wie es möglich wird. Wir sollen alle Zeit, alles Genüge haben und dann noch genug, damit wir jedes gute Werk unterstützen können, was Gott uns aufs Herz gibt. Amen. Ready für jedes gute Werk. Gott, und das ist das Gute, hat tausenderlei Wege, wie er das möglich macht, wie er dich versorgt. Wir haben gerade gehört, wie man einen Esel bekommt. Wie gesagt, könnt ihr auch Fahrzeuge anwenden. Wie man Räume bekommt. Wir haben von Brot gehört, von Wein gehört. Aber Gott, wie gesagt, kennt die Realitäten dieser Welt. Das ist mir so wichtig. Gott weiß, wie Leben 2016 in Berlin ist. Gott weiß, was das Leben kostet. Gott weiß, was eine Wohnung kostet. Gott weiß, was Kleidung kostet. Gott weiß, was ein BVG-Ticket kostet. Du musst nicht schwarz fahren. Amen. Gott weiß, wie du das bekommst. Du kannst sagen, ja, ich gehe nicht an. Nein, nein, nein. Gott weiß, was das Leben hier kostet. Und hey, Gott ist ein großzügiger Gott. Und ich möchte eine Sache einschieben. Wenn du das nicht weißt, ist es bei Gott drin, dann red mit ihm darüber. Wir haben eine ganze Geschichte an Finanzen, Miriam und ich, über Jahre. Und ich wusste theoretisch, dass Gott alles kann. Aber ich wusste nicht wirklich, wie großzügig bist du wirklich. Also was kann man von Gott erwarten, was nicht? Was ist anmaßen und nicht anmaßen, wenn du Geschichten hörst von Bürgerkriegen, wo 2 Millionen Leute gerade in Aleppo nichts zu trinken haben? Da merkst du, man, es gibt Probleme in dieser Welt. Wer bin ich, der irgendwie jetzt um einen Urlaub betet? Kennt ihr dieses Gefühl, dieses Zerrissen? Das ist so ein Gefühl, das passt doch überhaupt nicht zueinander. Das sind gute Fragen. Und die musst du mit dem Heiligen Geist klären. Klär die. Klär sie mit ihm. Wie geht das zusammen? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Geht daran nicht vorbei, man kann daran nicht vorbeigehen, sondern lerne das Herz Gottes kennen und dann handle dementsprechend, was er dir zeigt. Gott weiß um alle Dinge, er weiß um deine Familie, er weiß aber auch um Steuern, um Notfälle, um Studium, Studienkosten, wirklich alles, 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 alles. Und Gott möchte uns ganz real zuarbeiten. Ich möchte euch einen Hinweis nochmal sagen. Als ich habe fast ein Jahr in Afrika gelebt, habe gesehen, was du damit 5-6 Euro machen kannst für eine Woche, wie viele Leute du da versorgen kannst. Und dann kam ich zurück und als guter Halbfranzose liebe ich Käse. Und guter Käse ist echt nicht billig. Und dann stand ich da so im Laden und habe mir so ein großes Stück Käse so in der Hand gehabt und habe geguckt, was das kostet. Und dann habe ich mir, wow, wenn du siehst, was du für 5-6 Euro dort machst, wie viele Leute du dort mit einem Sack Reis eine Woche versorgst, dann stehst du irgendwie da und denkst dir, kann ich mit gutem Gewissen jetzt für 3, 4, 5, 6, was auch immer du für Käse isst, Euro mir dieses Stück Käse hier kaufen? Und es hat mich echt bewegt. Also weder habe ich gemerkt, nein, auf keinen Fall, noch habe ich gemerkt, klar, kein Problem, sondern ich habe gemerkt, was sagst du dazu, Gott? Und ich hatte echt Wochen, wo ich da mit Gott drüber gesprochen habe. Gott, was heißt das für mich? Was heißt das für mich und meine Finanzen in dem Anbetracht, was ich gesehen habe, was ich auch in der Welt gesehen habe? Und Gott hat mir eine Antwort gegeben. Und deswegen, das ist meine Antwort. Du musst eine Antwort finden, was er zu dir sagt. Zu mir hat er gesagt, Christoph, ich brauche nicht dein Geld, sondern deinen Gehorsam. Ich möchte, dass wenn ich dir Dinge aufs Herz lege, wenn ich dir Dinge sage, wenn ich dir Dinge zeige, dass du dann verfügbar bist. Das heißt nicht, dass ohne ein Wort Gottes ich nicht barmherzig Gelder weggebe, nichts dergleichen. Wir sollen das Denken, die Gesinnung Christi haben. Und Gott ist ein barmherziger, gütiger, liebevoller Gott. Da brauchst du nicht immer ein Ist-Wort. Und trotzdem hat es Gott mir klar gemacht, hey, ich brauche dein Vertrauen und ich brauche es, dass ich dich führen kann, auch in den Dingen, was Finanzen angeht. Ich brauche dein Vertrauen und dann deine Flexibilität, auf das zu reagieren, was ich dir sage. Amen. Das heißt, Gott hat tausenderlei Wege, wie er das macht und er sucht nicht als allererstes dein Geld, er sucht nicht Schlachtopfer, sagt Psalm 40, Vers 7, sondern er sucht dein Vertrauen. Er sucht dein Glauben und aufgrund von Glauben Gehorsam. Wenn ihr mal eine erschreckende Geschichte durchlesen wollt, empfehle ich euch 1. Samuel, Vers 15. Da kriegt Saul und das Volk Gottes, Dunja hat es letzte Woche angedeutet, den Auftrag, ein Volk nichts von der Beute mitzunehmen. Alles zurückzulassen. Aber das Volk und König Saul sagt sich, im Leben nicht. Und sie nehmen die besten Schafe und die besten Rinder einfach mit. Warum? Weil sie sich bereichern wollen. Das heißt, wer nicht vertraut, dass Gott versorgt, wird sich selber versorgen, auch manchmal auf Arten und Weisen, die einfach nicht legitim sind vor Gott. Gott sucht, wir reden hier nicht nur von Illegalitäten, wir reden auch von Dingen, wenn Gott sagt, nein, das möchte ich nicht, ich möchte nicht, dass du das nimmst. Wir hatten eine Phase, da hat Gott uns die Tür geöffnet in die USA, wo wir dann auch Fundraising gemacht haben hier für die Gemeinde. Und auf der ersten Reise war ich dort und dann war ich in einem Gottesdienst und dann wurde ich irgendwie, hieß es, hey, da ist jemand aus Berlin da und das war so eine ganz prophetische Gemeinde, ich liebe prophetische Gemeinden. Dann haben sie mich nach vorne gerufen und haben sie gebetet und mich gesegnet und plötzlich kamen die Leute nach vorne und haben mir so Geld in die Taschen gesteckt, so hey, für Gottes, also so segne ihn und so weiter und so fort. Und dann war ich ganz überwältigt und saß danach im Fahrzeug und habe das so da gehabt und da waren es ungefähr $400. Und es war klar, das war jetzt nicht, ich habe dort nichts vorgestellt, kein Projekt vorgestellt wie an anderen Stellen, sondern das haben sie mir so gegeben, hey, we bless you. Und dann immer noch so mal, that's for you, my friend. Also haben mir so das ganze Geld gegeben und ich sage, thank you, my friend. Und habe mich gefreut, und weil das konnten wir zur damaligen Zeit auch super gebrauchen. Also Gott hat uns wirklich mit nichts als Gemeinde gebaut, auch wir als Ehepaar. Wir hatten nichts in der Form damals. Ich sehe heute noch Gottes Treue. Wir waren vor 4-5 Wochen, habe ich Miri zum Hauptbahnhof gefahren, bin da in die Tiefgarage gefahren, habe das Ticket gezogen und war überwältigt von Dankbarkeit, dass es mich nicht mehr in die Not bringt, 4 Euro Parkgebühr in diesem Parkhaus zu bezahlen. Weil ich die Phase kenne, wo ich mir überlege, wo wir irgendwo außerhalb parken mussten, um dann eine Viertelstunde hinlaufen, weil wir diese 4 Euro hätten gar nicht bezahlen können. Und dann sehe ich, hey Gott, du bist so treu. Manchmal nicht, ich mache heute was und morgen, nee. Aber gib mal Gott dein Vertrauen und schau mal 5 Jahre später zurück, was Gott macht. Hey, Gott wird dich niemals enttäuschen. Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Er ist wahrhaftig. Gott ist treu. Auch in Dingen dieses Lebens. Gott denkt nicht nur in geistlichen Dingen. Nein, Gott weiß, was Essen, Trinken, Leben, Wohnen in Berlin kostet. Und Gott liebt es, sich um uns zu kümmern. Er ist der perfekte Vater. Seid um nichts besorgt. Amen. Auf jeden Fall, diese Phase, wo wir noch gucken mussten, ob wir in ein Parkhaus fahren, ist die Phase, wo mir Leute einfach 400 Euro in die Hand drücken und sagen, bless you, brother. Und ich habe mir gedacht, fantastisch, Gott, du bist über die Maßen treu. Und dann sitze ich da im Auto mit Jeff, der vor 2 Wochen da war, und sage ihm, oh, ist irgendwie, was er denkt. Und er sagte, nee, die haben nichts gesagt. Hey, freu dich, sei gesegnet. Und ich dachte, fantastisch. Und dann ruft seine Frau an. Es war abends in Amerika, es war frühmorgens in Berlin. Und seine Frau ruft ihn an und sagt, hey, Jeff, ich habe einen Traum gehabt heute Nacht. Also, sie ist gerade aufgewacht. Gerade einen Traum, der mich total bewegt hat. Und zwar wurde unserem Sohn $400 gegeben und er sollte sie treu von einem Fleck zum anderen bringen. Und er wollte sie für sich selbst ausgeben. Und dann habe ich gespürt, dass er das auf gar keinen Fall tun soll. Und dann Jeff so, oh, also ich höre irgendwie, er ist bewegt. Und dann legt er auf und sagt, Barb hatte irgendwie einen Traum, den kann ich gar nicht einordnen. Unser Sohn wurde $400 an der einen Stelle gegeben und er sollte die treu zu der anderen Stelle bringen, aber er hätte sie für sich selbst genommen und das sollte er auf gar keinen Fall tun. Und ich saß so im Auto so, jetzt gar nicht so schwer auszulegen für mich, weil ich wirklich ihn total als Vater wahrgenommen habe, der uns unterstützt, der mir diese Türen geöffnet hat. Und es war so klar, dass Gott sagt, hey, Finger weg von diesem Geld. Du kannst aber nur Finger wegmachen von diesem Geld, siehe Saul, 1. Samuel 15, wenn du weißt, dass Gott sich um dich kümmert. Sonst wirst du sagen, ja, aber sonst wirst du, nein, Gott sagt, Finger weg und vertraue mir. Und es ist total cool, weil ich jetzt letztens einen Traum hatte, letzte Woche, wo ich seine Frau gesehen habe und wo sie uns persönlich einen riesen Scheck ausgestellt hat. Persönlich für uns privat. Und ich weiß, das ist einfach Gottes Antwort nach Jahren, wo er sagt, hey, warte, was ich tue. Das ist ein Bild, das ist eine persönliche Geschichte. Gott ist treu und er wird ausführen. Also jetzt nicht, dass ich von denen einen Checker warte, überhaupt nicht. Das ist eine Bildsprache. Also nicht, dass du ihnen auch einen Antrag stellst oder so. Nee, es ist eine Bildsprache, dass Gott weiß, was du brauchst und sich kümmert und er dein Vertrauen möchte. Er braucht nicht dein Geld, er braucht nicht die 400 Euro. Der sagt, du, wenn du die nimmst, dann fehlen sie dir. Nein, er will das Herz. Und er bringt uns in Situationen, wo wir unser Herz wo wir uns bewähren können und wo wir unsere Loyalität und unser Vertrauen ganz real und ganz konkret ausdrücken können. Amen. Gott sucht Vertrauen und unser Herz. All das, was ich sage, ist kein Für oder Wider irgendeiner Logik, also wie geht man mit Finanzen um, wie machen wir das jetzt, sondern es geht darum, dass wir Ja sagen zu seinen Wegen. Wenn Gott sagt, gib, dann gibst du. Wenn Gott sagt, spar, dann sparst du. Wenn Gott sagt, mehr, dann mehr. Wenn Gott sagt, weniger, dann weniger. Es geht nicht um, was ist jetzt der schlaue, richtige Weg. Es ist nicht für Haushalterschaft oder wieder absolut für Haushalterschaft. Aber dann kann es eben sein, wie Dunja uns beschrieben hat letzte Woche, dass du, weil du weißt, wie man Geld zurücklegt, plötzlich Gott sagt, jetzt will ich, dass du den Wert X, den du für dich und deine Reise zurückgelegt hast, nimmst und ihn so und so gibst oder so und so ausgibst. Hey, und dann ist es wichtig, dass du es genauso machst. Amen. Oder es kommt die Aufforderung, alle großzügig hineinzugeben und du spürst, dass Gott dir sagt, nein, ich möchte, dass du das zurückhältst und hier nicht hinein investierst. Dann können alle großzügig hinein investieren, aber du investierst nicht hinein, weil der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, nein, ich möchte, dass du es zurückhältst. Gott sucht unser Vertrauen und Abhängigkeit von ihm. Aber wenn wir so leben, dann können wir alle Dinge tun, zu denen Gott uns als Personen, als Familien, als Gemeinde, als Gruppen berufen hat. Amen. Gott braucht nicht unsere Finanzen. Seine Straßen sind aus Gold und seine Tore aus Diamanten. Gott macht so und du hast einen Klunker zu Hause. Wirklich. Ich habe letzte Woche mit einem Pastor gesprochen, der mir erzählt hat, dass sie in Norddeutschland unterwegs waren, ich glaube an der Ostsee, und dann haben da diese Fischer so Bernstein ausgewaschen so und gerechnet. Dann hat sich gedacht, oh Mann, Gott, du bist doch der, der das gibt. Ich wünschte mir mal auch mal sowas. Und in dem Augenblick, als er es denkt, kommt eine Welle schwupp, und knallt ihm ein Riesenstück Bernstein direkt vor die Füße. Das ist einfach Gott, der sagt, kein Problem. Hey, ich kann dafür sorgen, dass ihr alle Zeit, alles Genüge habt und dass ihr ready seid für jedes gute Werk. Was ich brauche, sagt Gott, ist dein Vertrauen, dein Herz, deine Hingabe. Nicht deine Cleverness, nicht deine Schlauheit, nicht die richtigen Connection. Du brauchst ein Herz, was an mir hängt. Und dann sind dir alle Dinge möglich und du wirst alles ausführen können, zu was ich dich berufe. Amen. Schauen wir uns nochmal kurz an, wie das im Neuen Testament aussah. Zahlt euer Lehrer, fragen die Leute Petrus, nicht die Doppeldrachme, das ist die damalige Tempelsteuer. Hey, auch hier, Gott weiß von Unternehmen, Gott weiß von Mehrwertsteuern, die du abführen musst und. Du musst nichts schwarz machen, du musst nichts krumm machen. Du kannst gerade gehen in allen Dingen. Bitte, bitte, bitte. Du kannst dein Ticket nachlösen, wenn du keins hattest und es dir dann einfällt und es dann zerreißen. Du kannst wahrhaftig sein in allen Dingen, weil Gott sich um dich kümmert. Amen. Zahlt euer Lehrer denn nicht die Tempelsteuer? Doch. Und als er in das Haus eintrat, also Petrus, kam Jesus ihm zuvor und sprach. Auch cool. Petrus fühlt sich ertappt. Also zahlt unser Herr die Steuer? Doch, auf jeden Fall. Aber keine Ahnung, wie wir das machen. Wir laufen hier als Crew rum. Wir haben jetzt gerade gar nichts zurückgelegt. Kommt ins Haus und Jesus weiß schon, sagt, hey, kein Problem, habe ich schon mitbekommen. Hat Gott mir schon gesagt. Was meinst du, Simon? Von wem erheben die Könige der Erde Zoll oder Steuer? Von ihren Söhnen oder von den Fremden? Ist noch ein Teaching mit drin, wie auch immer. Aber wir wollen ihnen kein Ärgernis geben, sagt Jesus. Also wir wollen unsere Steuern bezahlen. Gott weiß um die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Gott weiß, was du deinem Vermieter überweisen musst. Gott weiß, was Strom kostet, was Gas kostet. Gott weiß um diese Dinge. Bitte, Gott weiß, was Gerichtskosten kosten. Und Gott weiß auch, wo deine Schulden sind. Und Gott weiß auch, warum du Schulden hast, vielleicht aus eigenen Fehlern. Und Gott ist barmherzig. Amen. Im Abendgottesdienst haben wir darüber gesprochen. Wenn du denkst, du bist aus eigenem Verschulden in der Bredouille, dann bist du bei Jesus genau richtig. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Genau deswegen haben wir einen Erlöser. Weil wir aus eigenen Fehlern, aufgrund von eigenem Versagen in die Bredouille geraten sind. Egal in welcher Form. Körperlich, emotional, finanziell, was auch immer. Genau deswegen hast du einen Erlöser und der hilft auch in Finanzen. Wer es glaubt, sagt Amen. Also Petrus, wir wollen ihnen kein Ärgernis geben. Geh an den See, wirf eine Angel aus und nimm den ersten Fisch, der heraufkommt. Öffne sein Maul und du wirst einen Starter finden. Das ist Geld. Den nimm und gib ihnen für mich und für dich. Also nicht nur der Lehrer bezahlt seine Steuern, sondern er sagt, Petrus, ich zahle für dich gleich mit. Hey, Gott weiß, wie er es macht. Manchmal sagt er, nimm den Esel von deinem Nachbarn X. Dann sagt er, hey, so und so hat einen Raum vorbereitet. Das wirkt natürlich. Dann heißt es in Lukas 8, Johanna, die Frau des Chutza oder Chutza, der Verwalter Herodes und Susanna und viele andere, die ihnen mit ihrer Habe dienten. Hey, da gibt es Frauen, die haben Kohle und die sagen, wir investieren das ins Reich Gottes hinein. Wir finanzieren diese 12 Leute, die da rumreisen. Wir spenden immer wieder hinein. Könnt ihr sagen, ist total natürlich. Die wurden davor befreit, heißt es auch, Maria Magdalena. 7 Dämonen sind ausgefahren, sind dann mitgegangen, haben mitfinanziert, was Gott tut. Fantastisch. Aber ist doch Gottes Versorgung. Seht ihr, Gott hat tausenderlei Wege. Ganz natürliche, ganz praktische, ganz großzügige, ganz übernatürliche. Öffne den Mund eines Fisches und da ist das Steuergeld drin. Wir vermehren Essen. Kein Problem. Gott weiß, wie er es tut und er hat alle Möglichkeiten. Eine weitere Möglichkeit, die fantastisch ist, auch für alle Menschen, die in unser Land geflohen sind. Auch ihr, die ihr hier seid oder das hört, ihr könnt wahrhaftig leben. Egal wie euer Hintergrund ist, egal wie dein Hintergrund ist, auch aus Deutschland, wenn du aus Hintergründen kommst, die katastrophal sind vielleicht finanziell, du kannst gerade und wahrhaftig leben mit Gott, weil Gott dich versorgt. Amen. Jesus war nämlich auch Flüchtling. In Matthäus 2 hörten wir immer nur in der Weihnachtsgeschichte, aber hört euch mal den Kontext an. Als sie in das Haus gekommen waren, sahen sie das Kind mit Maria, seiner Mutter, und sie fielen nieder und huldigten ihm. Und sie öffneten ihre Schätze und opferten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und dann sollen sie nicht mehr über Herodes zurückkehren, das machen sie. Also dann gehen diese Weisen. Als sie aber hingezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, dem Papa von Jesus, im Traum und spricht: Steh auf und nimm das Kind und seine Mutter zu dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es umzubringen. Er aber stand auf, nahm das Kind und seine Mutter des Nachts zu sich und sie zogen nach Ägypten. Und in Ägypten gab es keine Flüchtlingspauschale für jüdische Flüchtlinge. Aber Gott hat schon Gold und Weihrauch und Myrrhe gebracht. Das ist zwar ein Symbol und so weiter und so fort, aber glaub mir, die haben das nicht ins Regal gestellt und angebetet, die haben es ausgegeben, die haben es zu Geld gemacht. Die werden Essen gekauft haben, Mieten, Übernachtungen, was auch immer, den Leute bezahlt, die sie transportiert haben, was auch immer, was auch immer, was auch immer. Gott hat tausend und einen Weg, um dich zu versorgen. Ganz natürliche, manchmal schickt er einen König vorbei, der Gold und Myrrhe und Weihrauch bringt. Manchmal schenkt er dir einen Esel, manchmal ein Zimmer, manchmal macht er mehr Essen, manchmal öffnest du den Maul eines Fisches und da ist Geld drin, wie auch immer. Aber Gott kann und will dich versorgen. Wer es glaubt, sagt Amen. Amen, 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 Amen. Wirklich, warum? Hey, weil Gott fantastische Dinge für uns vorbereitet hat. Und ich möchte, dass wir als Gemeinde diese Wege umarmen können. Egal wie, ob es natürlich oder übernatürlich ist oder übernatürlich natürlich oder natürlich übernatürlich. Hauptsache, Gott ist drin und wir sind auf seinen Wegen und machen es auf seine Art und Weise. Dann wird es gelingen. Amen. Schließen wir es ab. Finanzen ganz konkret. Wenn du das hörst und jemand sein möchtest, der alles, alle Zeit, immer Genüge hat und fähig ist, jedes gute Werk mitzufinanzieren, dann nimm Gott ganz bewusst mit ins Boot. Finanzen sind ein Teil der Nachfolge. Jesus spricht so viel über Finanzen, weil auch hier sagt, hey, entweder du vertraust mir oder du bist gebunden an die Sorgen, die Nöte und die Logik und die Wege dieser Welt. Meine Frau und ich, unsere Familie, wir können nicht tun und leben, wie wir leben, wenn wir in den Gesetzmäßigkeiten der Welt verhaftet geblieben wären, sondern wir haben uns eingelassen, auf Gottes Art und Weise das Leben auch finanziell zu gestalten. Mit Siegen, mit Ausharren, mit Dranbleiben, mit Rückschlägen, manchmal mit Niederlagen, aber der Pfad des Gerechten, sagt das Buch der Sprüche, wird stetig heller bis zur vollen Tageshöhe. Und auch was Finanzen angeht, geh los mit Gott, nimm Gott ins Boot und vertrau, dass er das Werk, was er beginnt, vollenden wird. Amen. Also nimm bitte Gott ins Boot. Drücke Gott aus, dass du ihm glaubst, dass Finanzen, dass er Teil der Finanzen sein soll. Und ich möchte es einmal mehr euch sagen. Glaube ohne Werke ist tot. Und Gott hat es ganz liebevoll gemacht. Gott sagt, ich gebe dir ein ganz konkretes Werk. Ich gebe dir ein konkretes Werk, mit dem du ausdrücken kannst, dass du mir vertraust. Und ob du es liebst oder nicht, aber man kann es eigentlich nur lieben. Wie Gott es macht, ist, er macht es über den Zehnten. Er sagt, mach ein Statement gegen die Logik dieses Zeitalters und gib mir 10% von dem, was dir gehört, ganz konkret als Erstlingsfrucht am Anfang des Monats, gib mir das, bring das in mein Haus. Und zwar sagt er den ganzen Zehnten, also wir als Gemeinde, wir geben, ich sprich von mir, dass ihr wisst, wie wir es machen. Wir bringen den ganzen Bruttozehn unseres Zehnten, von allem, was wir bekommen, von Gehalt über Omas 50 Euro, über ein Sprechergehalt, was ich auswärts habe, alles, was ich in irgendeiner Form bekomme, von Erbe über Geschenken, alles, was kommt, gebe ich bewusst. Die ersten 10% geben wir als Ehepaar, geben wir als Familie ganz bewusst ins Haus Gottes hinein. Und sagen, warum? Weil wir ganz bewusst nicht in diesem Zeitalter mit dieser Logik leben wollen, sondern nein, wir sind Teil deines Reiches. Wir sind Teil deiner Versorgung. Und 90% mit Gott bewusst im Boot ist viel besser als 100% mit eigener Schlauheit und Cleverness. Vertrau mir. Das ist die eine Stelle, wo Gott in seinem Wort sagt, bitte, 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 Periode, bitte, prüfe mich. Prüfe mich. Und siehe und schau, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne, wenn du das tust, und Segen ausgieße im Übermaß. Nicht ein bisschen, sondern 12 extra Körbe, Wasser zu Wein, aber nicht irgendein Fusel, sondern Topwein. Bitte, bitte, prüfe es. Aber prüfen nicht, okay, ich mach's einmal und dann gucke ich. Gib ihm ein Ja. Gib ihm ein Ja. Lass dich darauf ein. Mike Bickel sagt, gib ihm 5 Jahre. Finde ich auch gut. Gib ihm ein Jahr oder 5. Vertrau ihm. Prüfe ihn. Schau nach, wie sich's verhält. Aber fang an. Nimm Gott mit ins Boot und sag, Gott, ich mache ganz konkret, ich glaube, du bist der Herr über Finanzen. Ich trete raus als Glaubensschritt, indem ich einen vollen Zehnten in dein Haus hineinbringe. Gott hat sich so gedacht, natürlich kann eine Gemeinde dann damit arbeiten, damit wuchern, damit Dinge tun. Und das ist auch, was wir wollen. Auch wir als Gemeinde wollen die Dinge tun, die Gott vorbereitet hat. Deswegen wollen wir A, seine Finanzierungswege umarmen, aber B, wollen wir auch ganz konkret, wir geben auch ganz konkret, wir haben einen guten Haushaltsplan Anfang des Jahres, eine gute Budgetplanung und gleichzeitig sind wir offen für das, was Gottes Geist zu uns widerspricht, wo wir wieder als Gemeinde hineinsehen, damit auch wir ganz konkret angeschlossen sind an den Möglichkeiten Gottes. Weil wir als Gemeinde wollen auch alle Zeit, alles Genüge haben und jedes gute Werk finanzieren können. Amen. Bring den ganzen Zehnten in sein Haus, prüfe mich und dann sagt er sogar noch eins und ich werde den Fresser bedrohen. Gott sagt, es gibt Dinge, die unser Hab und Gut rauben, wo Sachen müßig und müßig und müßiger sind. Dann sage ich, ich bedrohe das. Und ich kann dir sagen, auch das haben wir erlebt. Ich höre so oft Leute, wo gefühlt auch finanziell das und das und das floppt und das floppt und das floppt und das floppt und Gott sagt, hey, eigentlich sollst du so nicht leben müssen. Und hey, gesegnetes, auch finanzielles Leben, ob man es will oder nicht, auch in Deutschland. Das ist nicht eine amerikanische Färbung oder Prägung. Das ist biblisch, zutiefst biblisch. Auch ein finanziell gesegnetes Leben, dass du alle, wir alle, alle Zeit, alles Genüge haben, ist total das Fundament der Heiligen Schrift. Er ist arm geworden, damit wir reich würden in ihm. Wenn du die Sprüche anguckst, da heißt es, wenn du Weisheit umarmst, guck dir an, was die Weisheit dort ist. Dann bringt er dich zu Ehren. Deine Kammern füllen sich mit allen erdenklichen Gütern. Wohlstand und Versorgung und genug ist eine zutiefst geistliche Sache. Zutiefst. Ich habe den Präsens des BFP vor ein paar Wochen predigen hören, den vorherigen Präsens, den Ingolf Eisel oder Eisel, ich weiß nicht genau, wie man den ausspricht. Super Predigt. Und er hat gesagt, man hört dann oft so Statements, dass Leute beschreiben, ach, ich war zufällig am richtigen Ort mit der richtigen Idee. Dieses Ominöse, warum gelingt bei manchen so viel und bei anderen nicht? Und wie gesagt, ja, auch ohne Gott gelingen bei manchen Leuten Sachen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das wäre ein anderes Thema in sich. Aber es ist nicht ominös. Ich sag dir, wenn du dich auf Gott, auf seine Wege, auf seine Weisheit einlässt, ihm vertraust, dein Herz an ihn hängst, mehr auf seine Stimme hörst als auf deine Logik, und es ist kein Widerlogik oder kein Statement gegen Haushalterschaft, nichts dergleichen, sondern es ist ein Plädoyer, Gott zu vertrauen, uns auf seine Art zu machen und ihm zu vertrauen und das konkret auszudrücken, in einem ersten Schritt durch Zehnten, in einem zweiten Schritt, in dem du bereit bist, dass er deinen Esel auch haben will. Ihr könnt die Esel von anderen nehmen, der Herr braucht es. Aber wenn Gott zu dir kommt und sagt, ich brauche deinen Esel, dann auch sagen, okay, nimm meinen Esel. Was weiß ich, was Gott zurückgibt, ein Ferrari oder 2 Esel oder manchmal auch gar nichts unmittelbar. Und auch das ist wichtig. Die Gleichung geht nicht auf, dass er, gut, ich mach's heute und wenn bis morgen nichts da ist, dann mache ich es nicht nochmal. Das ist viel zu kleinlich, viel zu kurzfristig gedacht. Es ist ein Statement, mein ganzes Leben. Hey, wenn du heute das von mir willst, dann muss Gott nicht morgen beweisen, ob er zurückgibt. Mein Leben ist in seiner Hand. Er ist der perfekte Vater, der sagt, seid um nichts besorgt. Ich kenne die Haare auf deinem Kopf. Ich weiß um alles. Das ist eine unreife Handlung zu sagen, gut, ich mache es heute und morgen musst du es beweisen. Prüf ihn, das sagt er dir. Halte Ausschau, aber lass es sich entfalten. Gib dem Ganzen Zeit. Das ist wie wenn du abnehmen möchtest und einen Abend den Schokoriegel verzichtest und dann morgen früh guckst und sagst, hat nicht geklappt? und dann geht's weiter. So funktioniert's nicht. Du musst dem Ganzen etwas Zeit geben. Du musst es sich entfalten lassen. Und so ist es auch bei Gott. So ist es auch im Kontext Finanzen. Du musst ihn ins Boot nehmen und lass es sich entfalten. Sei ehrlich mit Gott. Red mit ihm über deine Ängste. Prüf ihn und erwarte seinen Segen. Gib ihm deinen Esel, damit wir alle Zeit, alles Genüge haben. Die Band darf gerne, Stadion ein neues Leben ist auch gut, nach vorne kommen. Mein Traum ist als Gemeinde, dass wir wirklich die Dinge umsetzen können, die Gott uns aufs Herz legt. Von Projekten, die wir unterstützen, wie gerade, was ich gesprochen habe anfangs, ein Brunnenbauprojekt in Ostafrika, hin zu ein Haus, was wir unterstützt haben in Tel Aviv, wo Prostituierte von der Straße geholt werden und ein neues Leben beginnen können, hin zu, dass wir Leute anstellen können in unserer Gemeinde, damit ihr noch besser begleitet werden oder Menschen noch mehr zugerüstet werden, um auf die Straße zu gehen oder was auch immer. Mein Wunsch ist, dass wir als Gemeinde das tun können, jedes gute Werk, was Gott uns aufs Herz legt, dass wir es finanzieren können, dass wir es umsetzen können. Und wir als Gemeinde bestehen aus einzelnen Individuen. Ihr dürft gerne mit aufstehen. Wenn wir uns als Gemeinde da eins machen, wenn wir sagen, ja, das wollen wir, Herr. Wir wollen unser Herz an dich hängen. Wir wollen dich ins Boot nehmen und unser Esel soll dir zur Verfügung stehen, wenn du ihn brauchst. Weil die Esel der anderen dir zur Verfügung stehen, wenn du sie brauchst. Wenn du heute Gebet brauchst, wenn du Not hast, wenn dein Leben gerade Jesus gebeten hast, das nächste, was Jesus macht, erfüllt dich mit der Kraft des Heiligen Geistes. Komm nach vorne. Gott möchte dich füllen mit sich selber. Dass du deine Liebe spürst, deine Kraft, dass du dir Freiheit schenken, wo du gebunden bist, direkt heute, direkt jetzt. Wenn ihr eine andere Not habt, wenn ihr ein Wort braucht, wenn ihr Heil braucht, dann gerne nach vorne kommt zum Gebet. Alle anderen, ihr könnt gerne sitzen bleiben. Ich segne euch, dass ihr diese Woche in Gottes Gegenwart erlebt, in seiner Liebe, in seinem Zuspruch, dass ihr spürt, dass er euch sieht im Alltag, ganz, ganz, ganz konkret. Dass er weiß, was ihr braucht, dass ihr seine Hilfe, seine Nähe, seine Führung erlebt. So segne ich euch im gewaltigen Namen von Jesus.